die Zeit, in der Sie Schriftsteller waren, Herr Hildesheimer, haben Sie mit dem Jahr 1983 für beendet erklärt. Sie erzählen keine Geschichten mehr. Warum nicht?
Es gibt keine Geschichten mehr zu erzählen. Es hat mir die Sprache verschlagen. Ich habe eben das Gefühl, dass ich müsste wieder in die Vergangenheit tauchen und da habe ich keine Figur, die mich heute noch so fasziniert oder über die ich in der Lage bin zu schreiben. Und über die Gegenwart zu schreiben, wäre mir völlig unmöglich. Denn die Gegenwart, die wir erleben, ist ja nicht die wirkliche Gegenwart. Wenn Sie einen Gentechniker oder einen Astrophysiker fragen, wie seine Gegenwart aussieht, ist das eine ganz andere als die, über die wir schreiben. Ich meine, wir schreiben über die Liebe und in Wirklichkeit geht die Welt unter. Nicht? Verändert sich so, entwickelt sich alles zum Verhängnis, zum Verderben.
Und dagegen anzuschreiben, das ist eine vermessene
Aufgabe. Das ist eben wieder die Sache, nicht? Man kann nicht über eine Sache schreiben.
Und vor allem gibt es ja wohl keine Nachwelt mehr, keine Erinnerung. Wenn der Abgang der Menschheit von diesem Planeten endgültig ist, liegt darin ein wesentlicher Mitgrund für Ihren Schreibverzicht?
Das ist ein Mitgrund, ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich ihn so dauernd so aktiv vollziehe, aber es ist natürlich schon ein sehr starker Grund, dass es keine Nachwelt gibt. Es wird keine Leser mehr geben. Und ich habe das Gefühl, ich würde ins Leere schreiben. Denn ich glaube schon in einer Generation wird man sich um ganz andere Dinge kümmern müssen als um Fiktion.
Das heißt, die Zeiten, wo Peter Handke Ihnen vorgeworfen hat, das Endzeitgerede sei nichts, mit dem sich ein echter Schriftsteller beschäftigen könne, sind vielleicht vorbei.
Er hat es anders gesagt. Er hat gesagt, sicheres Zeichen, dass einer kein Künstler ist, wenn er das Gerede über die Endzeit mitmacht. Das halte ich für völlig falsch. Im Gegenteil. Ich glaube eben, dass wie Klee, dass der Künstler etwas näher an der Schöpfung sitzt und die Symptome und Zeichen eher wahrnimmt als jemand anders. Ich habe das Gefühl oft, dass die Wissenschaften den Schriftsteller, den kreativen Schriftstellern und den kreativen Künstlern nachhinkt, weil wir das irgendwie alles schon erahnt haben. Ich habe heute das Gefühl, wenn irgendwas Neues, Furchtbares kommt, denke ich mir, wie konnte man annehmen, dass das nicht geschehen würde? Das musste ja geschehen.
Aber ist es nicht reichlich pauschal, von den Wissenschaftlern zu sprechen? Meinen Sie einen bestimmten Typus?
Ich meine bestimmt den Typus des Wissenschaftlers, der sich um seine Wissenschaft kümmert. Im Übrigen würde ich sagen, das geht schneller, auch als die Wissenschaftler es ahnen. Denn die Wissenschaftler haben ja nur immer ihr Teilgebiet. Es gibt ja keine übergeordnete Macht, die bestimmt, was sie das tun sollen, was nicht. Und ich meine, es gibt ja kein Ordnungsprinzip, bis dahin und nicht weiter.
Es gibt kein Maß.
Es gibt absolut kein Maß, nein. Ich meine, Sie sehen es ja jetzt bei fast allem, nicht? Sie können heute eine Ratte züchten, so groß wie eine Kuh. Und alles ist möglich. Man kann Menschen züchten. Ich meine, es wird eine völlig andere Welt.
Also nichts mehr von jener Zielsetzung der Wissenschaft, die Brecht ja in seinem Galilei einst dahingehend beschrieb, dass es ihre Aufgabe sei, die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern.
Ich halte mich da lieber an die Dinge, die also der Erkenntnis eben nicht dienen. Wenn ich so denke, dass die Sonde jetzt am Neptun vorbei ist und jetzt in der Unendlichkeit des Alls verschwindet und erst in 43.000 Jahren am nächsten Fixstern vorbeikommen wird, dann muss ich sagen, das ist wieder eine Sache, die meine Fantasie ungeheuer anregt. Das würde mich, also diese kosmischen Dimensionen, die regen meine Fantasie ungeheuer an, nur hat das nicht mehr mit dem Menschen zu tun und deshalb nicht mehr mit etwas Beschreibbarem. Es ist ja angedeutet in Tynset, nicht? Das Fernrohr, was in die dunklen Punkte zwischen der Milchstraße sticht, da habe ich diese Sehnsucht nach dem Unendlichen ja schon wiedergegeben.
Sie haben Mozarts Requiem mit neuen, sehr persönlichen und sehr eindrucksvollen Zwischentexten versehen, in denen Sie Bestrafung und ewige Ungnade für die fordern, die die Schöpfung ruinieren und die Erde vergiften. Sich selbst rechnen Sie zu den Verlierern, demnach auch zu den Unschuldigen. Lässt sich denn so einfach zwischen Tätern und Opfern unterscheiden?
Wahrscheinlich nicht so einfach, nein. Aber nun muss man bedenken, dass dieses Schuldgefühl, das Gefühl, selbst daran schuldig zu sein, auch wenn auch nur in geringer Art, etwas ist, was mir persönlich völlig fremd ist. Ich bin auch als Nichtchrist nicht mit dem Gefühl der Schuld und der Sünde geboren worden. Und ich muss Ihnen sagen, wenn mich heute jemand fragen würde, ob ich nicht selbst auch daran schuldig sei, in dieser Weise würde ich sagen, nein. Höchstens, indem ich lebe und Luft verbrauche. Und das ist natürlich die wirkliche Ursache, die Überbevölkerung der Welt, nicht?
Die hat Ihnen ja schon sehr früh Eindruck gemacht, an dem Beispiel der Stadt Rotenburg.
Ja, das ist das früheste Beispiel. Aber jetzt lacht man über diese Beispiele. Damals habe ich gedacht, es sei furchtbar, dass die Welt in einem Tag 78.000 oder 87.000 Bürger mehr hat. Heute sind es in 4 Tagen Millionen. Und das steigert sich aber auch noch, das potenziert sich auch noch. Tatsache ist ja, dass, wie Sie beobachten können, die Resultate der Wissenschaftler immer noch die Erwartungen übersteigen. Die Weltbevölkerung wurde voriges Jahr festgestellt, die Weltbevölkerung wächst mehr als ursprünglich noch 5 Jahre zuvor angenommen. Alles geht noch schneller, als man denkt. Und ich meine, wir können es ausrechnen, wenn es nicht mehr geht.
Sie sind Mitglied verschiedener Tier- und Umweltschutzorganisationen, bewundern und unterstützen insbesondere die Arbeit von Greenpeace. Geben Sie denn dieser Arbeit eine Chance?
Ich würde sagen, ich gebe ihr die Chance, dass sie das Ende vielleicht hinauszögern kann, dass sie vielleicht die Bewohnbarkeit der Erde um eine Dekade oder zwei verlängern kann. Aber im Allgemeinen ist es für mich eine Sache der Moral, nicht? Ich meine, der Moral zu manifestieren, dass man am Entsetzen, was auf uns zukommt, nicht schuldig sein möchte, sondern dein Bestes getan haben will, um es zu verhindern. Das ist für mich, das ist so die Würde des Scheiterns. Das ist für mich sehr wichtig. Das ist auch für Greenpeace sehr wichtig. Wenn sie natürlich proklamieren, wir kämpfen für eine Welt, in der wir leben können, dann ist das natürlich sehr schön, sehr lobenswert, aber ich glaube nicht, dass es ihnen gelingt.
Sie haben oft einen Ausspruch von Heinrich Friedrich Jacobi zitiert. In der Dummheit ist eine Zuversicht, worüber man rasend werden könnte. Klugheit und Pessimismus, das wäre der Umkehrschluss, gehören für Sie unbedingt zusammen.
Unbedingt. Das kann gar keine Frage sein. Ich meine, ich bin wie Schopenhauer der Meinung, dass der Optimismus eine ruchlose Anschauung ist und ein Hohn für alle, für die leidende Menschheit. Also die leidende Menschheit, das ist Zitat, das hat Schopenhauer gesagt. Ich will nicht von der leidenden Menschheit sprechen.
Und Pessimismus ist für Sie keine Absage an die Erkenntnis, sondern ein Erkenntnismittel?
Ja, ich finde den Ausdruck überhaupt falsch. Ich benutze ihn, um mich hier so in die Situation der anderen hinein zu versetzen, die mich das Wort nennen hören. Aber Pessimismus ist eben einfach eine realistische Einschätzung dessen, was auf uns zukommt.
Wir sollten uns entschließen, der Geschichte nichts zu glauben und insofern auch nichts aus ihr zu lernen, haben Sie ja mal geschrieben. Was meinen Sie damit?
Jetzt weiß ich nicht mehr, ob das Rollenprosa ist oder Prosa, aber Tatsache ist ja, dass niemand aus der Geschichte jemals gelernt hat. Geschichte ist das ewig Scheiternde, nicht wahr? Und Geschichtsschreibung ist die Dokumentation des ewig Scheiternden. Ich meine, sonst hätte Geschichte, wenn sie positiv ausgelaufen wäre, hätten wir ja den Idealzustand. Geschichte schafft immer weitere Missstände. Ich sage das jetzt so, ohne mir das überlegt zu haben. Aber lernen können wir daraus offensichtlich nichts.
Hildesheimer Walter Jens hat die Zwiesprachen mit dem Tod bewundert, die sich auf sehr vielfältige Weise in ihrem Werk wiederfinden. Nichts im Leben sei wesentlich und lebenswert, wenn es nicht den Tod gäbe, haben Sie gesagt. Behält der individuelle Tod seine Bedeutung auch im Zeichen des kollektiven Untergangs?
Tja, das ist natürlich eine Frage. Ich würde sagen, nein. Also wenn ich also mir das Verbildliche, was ich da gesagt habe, ich habe es verschiedene Male und in verschiedenen Formen gesagt, dann hat für mich natürlich doch diese Aussage und das in ihr provozierte Bild etwas sehr Pathetisches. Ich meine schon den Tod, den individuellen Tod, allein in einem Raum, nicht ermordet, sondern tatsächlich sterbend und beseelt von einer Erkenntnis, die eben rückblickend auf das Leben wirkt. Ich würde sagen, also
der individuelle Tod ist selber sterblich.
Der individuelle Tod ist der richtige, es ist der Tod, den ich meine. Die Aussage, dass ohne den Tod alles sinnlos wäre, stimmt natürlich. Ich meine, es ist schwer, das so einfach, so extempore gedanklich zu vollziehen, aber alles bekommt, alles Erleben bekommt eigentlich nur dadurch einen Sinn, dass es in einer bestimmten Relation zum Tode steht und eben durch die Tatsache, dass wir sterben müssen.
Glauben Sie, etwas versäumt zu haben in Ihrem Leben?
Die Terborch-Ausstellung in Münster vor 4 Jahren. Einige Ausstellungen. Sonst glaube ich nichts.
Haben Sie Angst gehabt in Ihrem Leben?
Ja, die Angst, so wie Sie sie wahrscheinlich meinen, ist ein Element, was mir so inhärent ist, dass ich ohne sie wahrscheinlich gar nicht leben könnte. Natürlich habe ich Angst um die Erde. Natürlich lässt das etwas nach, weil ich sowieso am Ende meines Lebens bin. Aber es ist ein anderes, es ist etwas ganz anderes, wenn Sie denken, also mit mir geht die Erde zu Ende, als wenn Sie denken, also wenn ich tot bin, geht alles so weiter, macht alles. Alles wird, die ganzen jährlichen Metamorphosen der Natur gehen weiter. Vielleicht wird man meine Bücher lesen oder meine Bilder anschauen.
Dann hätte der Tod einen Sinn, Ihr individueller, wenn alles weiterginge.
Ich meine, Sinn hat auf jeden Fall, dann hätte er mehr Sinn für mich und dann wäre er auch tröstlicher. So wie es jetzt ist, hat es etwas Untröstliches.
Noch einmal zum Abschluss, Herr Hildesheimer. Wofür fühlen Sie sich als Zeuge in diesem Jahrhundert? Was ist die wichtigste Beobachtung, über die Sie eine Aussage zu Protokoll geben möchten?
Ich könnte sie nur als Beobachtung zu Protokoll geben, nicht aber die Schlüsse, die ich daraus ziehe. Denn die Schlüsse, die ich daraus ziehe, wären wahrscheinlich fehlerhaft und darüber wird wahrscheinlich nie das letzte Wort geredet sein. Aber wenn ich so jetzt, wenn Sie mich so fragen und was mir als erstes dabei einfällt, würde wohl doch sein, meine Eindrücke in Nürnberg bei den Gerichten, die Konfrontation mit den Kriegsverbrechern und mit den potenziellen Kriegsverbrechern, die ungeheure Varietät des Menschen, nicht wahr?
Im Destruktiven.
Im Destruktiven, vom Destruktiven bis zum Konstruktiven. Ohne es also zu werten, nicht wahr? Das natürlich, wollte man sagen, das Böse, das Gute. Aber ich meine, die Möglichkeiten eines Menschen, die in einem Menschen stecken, oder die Verschiedenheit, welche Möglichkeiten und welche Charakteristika ein Mensch mit sich bekommen hat, das sind für mich eigentlich, diese ungeheure Vielzahl war für mich eigentlich wohl das Wichtigste. Und es ist letztlich wahrscheinlich das auch, was mir das Material gegeben hat, zu schreiben. Denn irgendwie sind natürlich doch diese Erfahrungen alle verarbeitet. Durch viele Gänge und Türen hindurch kommen sie natürlich doch wieder ans Tageslicht.
Das ist der einzige Weg für einen Dichter, für einen Schriftsteller.
Ist es wohl, ja. Ich wüsste keinen anderen, der besser wäre oder auch nur einen, der sich lohnen würde.